Guten Morgen. Es tut mir nach so einer Anbetungszeit fast leid, euch predigen zu dürfen oder müssen. Okay. Ich will euch ein folgendes Szenario mitnehmen. Es ist Samstagmorgen, Wochenende. Ich habe frei. Keine Gartenarbeiten stehen an, das Wetter ist herrlich, um im Bett zu bleiben. Und ich freue mich seit Freitagnachmittag, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, einfach auf diesen Samstag. Es ist frei, es ist nichts zu tun, ich kann mich ausruhen. Aber ich stehe in der Woche um 4:30, 5 in der Regel auf. Das heißt, um 6:30 sagt mein Körper, was stimmt nicht mit dir, warum liegst du noch im Bett? Ich bin 6:30 hellwach, kann nicht schlafen. Innere Ruhe dreht langsam durch. Und ich fange an, mich im Bett rumzuwälzen, aber sehe das nicht ein. Ich habe Wochenende, ich habe mich darauf gefreut, jetzt muss ich liegen bleiben. Dreh mich um, kämpf mit dem Schlaf, beziehungsweise mit dem Wachsein. Und kurz bevor ich dann tatsächlich wieder schaffe, einzudösen, einzunicken, steht meine Tochter neben Bett, hi Papa. Und ich merke, okay, die Nacht ist wirklich vorbei. Es ist auch schon 6:34 Uhr und ich stehe auf. Wir machen das zu Hause ganz oft so, wir machen Kaffee und Kakao im Bett. Wir machen Kaffee, Kakao, setzen uns ins Bett, die Kinder schlürfen ihren Kakao, Darina und ich den Kaffee. Aber dann kommt eins nach dem anderen, dann meldet sich Jonathan, muss man den wickeln, muss man runterbringen, dann muss man Frühstück machen, Kaffeemaschine will erst entkalkt werden, bevor man Kaffee kriegt, dann den zweiten. Und so merke ich, dass die Freiheit, auf die ich mich gefreut habe, irgendwie von ganz schön vielen Dingen eingeschränkt wird. Kennt das jemand? Okay. Geht auch ohne kleine Kinder, ja, ich kann es mir vorstellen. Genau. Und darüber möchte ich heute reden. Nicht über mein Wochenende, sondern über Freiheit. Zuerst einmal, was ist Freiheit? Es gibt verschiedene Blickwinkel auf Freiheit. Philosophisch heißt es, Freiheit bedeutet, aus eigener Vernunft und Überzeugung zu handeln, nicht aus Zwang. Immanuel Kant, ein Denker aus dem 18. Jahrhundert, sagte, Freiheit ist die Fähigkeit, dem eigenen Gesetz zu folgen. Also ganz praktisch, wir haben die Möglichkeit zu wählen. Keiner schreibt uns vor. Aber irgendwie hängt da dann doch ein bisschen Einschränkung mit drin, ob es nur die Verantwortung ist oder Aufgaben, die man erledigen muss. Jean-Paul Sartre, das ist ein Franzose, der sagte, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Den Gedanken fand ich interessant. Und ich möchte auch noch einmal angucken, was die Bibel über Freiheit sagt. In Johannes 8:34-36 steht, Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit hat, dann seid ihr wirklich frei. Amen. Also, durch Gottes Sohn sind wir befreit von der Sünde. Nicht aber von Regeln, glaube ich. In 1. Petrus 2:16 steht, lebt als Freie. Doch nicht als solche, die die Freiheit als Denkmantel der Bosheit gebrauchen, sondern als Knechte Gottes. Ich kann mich erinnern, als ich 18 Jahre alt geworden bin. Ich habe meinen Führerschein schon mit 17 gemacht, aber dann mit 18 durfte ich alleine fahren. Und es war für mich so, 18, ich bin erwachsen, ich kann tun, was ich will. Ich habe meine Freiheit, keiner schreibt mir was vor. Kann sich jemand dann das Gefühl damals erinnern? Oder an die Jugendlichen, ich sehe, die Teens sind heute hier. Freut ihr euch auf den Moment, wenn ihr erwachsen seid und euch keiner was vorschreibt? spannend wurde es dann, als ich gemerkt habe, dass Freiheit irgendwie auch eine Verantwortung ist. Ja, ich kann natürlich selber entscheiden. Ich konnte entscheiden, ob und wie viel Alkohol ich trinke, hat aber nichts daran geändert, dass es ein richtiges Maß und ein falsches Maß gibt. Ich konnte am Steuer entscheiden, wie schnell ich fahre, das hat aber nicht die Meinung der Polizei geändert, was erlaubt ist und was nicht. Und genau da verstehen wir, okay, der Gedanke der Freiheit hat nichts damit zu tun, dass es keine Regeln gibt. Es gibt nach wie vor richtig und falsch. Freiheit ohne Regeln wäre Anarchie. Davon redet die Bibel nicht. Und ich glaube, das ist auch das, was Petrus hier in der Bibelstelle nennt. Es geht nicht darum, dass wir niemandem dienen, sondern es geht darum, dass wir dem Richtigen dienen. Also wir haben die Freiheit zu entscheiden, wem wir dienen. Letztendlich dienen wir alle etwas oder jemandem. Ja, es sind Ziele, es sind Wünsche, denen wir dienen, denen wir nachfolgen. Unternehmer dienen dem Ziel, selbstbewusst, selbstbestimmt zu handeln und unabhängig zu sein. Ja? Aber trotzdem geht es immer darum, dass man einem Ziel nachjagt. Und diesem Ziel muss man Dinge unterordnen. Es geht darum, wenn wir Ansehen erlangen wollen, dann handeln wir dementsprechend und können gefangen davon sein, bei Menschen gut anzukommen. Und es schränkt uns ein. Wir haben die Freiheit, das zu wählen, aber es ist nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Zusammengefasst sagt die Bibel, du bist dann wirklich frei, wenn du nicht mehr tun musst, was dich zerstört, sondern du kannst tun, was gut und was richtig für dich ist. Mein Bruder hat mir diese Woche eine Predigt geschickt und da ist ein cooles Zitat von Teresa von Lisieux. Sie sagt, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, denn ich tue immer meinen eigenen Willen. Und mein eigener Wille ist der, dass immer Gottes Wille passiert. Und was ist Gottes Wille? Ich glaube, da wird es spannend. In Johannes 8, 31, 32 steht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, um wirklich in die Freiheit reinzukommen, die Jesus für uns hat, müssen wir die Wahrheit erkennen. Das Johannesevangelium fängt an mit, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann geht es weiter hinzu, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit voller Gnade und voller Wahrheit. Wir brauchen also diese Wahrheit, von der die Bibel redet, um in die Freiheit zu kommen. Und was sagt Jesus, als er die Erde wieder verlässt? In Johannes 18,7 steht das. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Dieser Beistand, den feiern wir an Pfingsten. Es geht hier um den Heiligen Geist. Es geht darum, dass Jesus geht und in ihm war die Wahrheit, in ihm war die Freiheit und er sendet uns den Heiligen Geist und wir können mit dem Heiligen Geist leben. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, um zu erkennen und wirklich zu verstehen, was wirkliche Freiheit ist. In Matthäus 28,2 steht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Diese Zusage erfüllt sich dadurch, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, hat den Heiligen Geist in sich. Und das führt uns in die Freiheit. Jesus lebt, Amen. Er lebt in uns. Das ist so cool. Und was bedeutet das konkret? Bedeutet, dass wir keine Kontrolle mehr haben über unser Handeln? Bedeutet es, dass wir machtlos sind in dem Moment, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt? Was sagt dir, was sind deine Erfahrungen, was sagt dir dein Gottesbild? Wie hast du Gott bisher erlebt? War das so, dass er die Kontrolle über dich übernommen hat? Ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat aus Liebe und Hingabe. Er wollte ein Gegenüber. Die Bibel redet davon, dass er Adam und Eva geschaffen hat, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und zwar eine freiwillige Gemeinschaft. Gott kam oder Gott hat sich verabredet mit Adam und Eva im Garten, verabredet zu guter Gemeinschaft. Da steckt Leidenschaft drin, da steckt Liebe drin. Da steckt keine Aufgabe drin, sondern einfach nur Zeit mit Gott. Und das finde ich interessant. Wie ist die Methode oder auf welche Art und Weise verbringst du Zeit mit Gott? Und ich glaube, hier gibt es wenig richtig und falsch, hier gibt es einfach ein unendliches Meer an Möglichkeiten. Darina und ich hatten früher die allerbesten Gespräche beim Autofahren. Ich habe mich gefreut, nach Süden zu meiner Schwester zu fahren, weil wir im Auto die besten Gespräche hatten. Wir hatten keine Ablenkung, einer ist gefahren und wir haben uns unterhalten. Und das Wertvolle daran war, es gab eben keine Ablenkung. Es hat unserer Beziehung gut getan, weil wir einfach Zeit miteinander hatten, ohne was dazwischen. Montag war Martin bei uns und dann hat er meinen Onkel zitiert und der sagte, selbst Bibellesen kann zum Götzendienst werden. Und direkt ein paar Tage davor oder danach, ich weiß es gar nicht mehr, hatte ich die Situation, ich lese gerne die Bibel und diese über die Bibel-App, diese Bibellesepläne, die Bibel in einem Jahr. Und wenn man die Bibel in einem Jahr lesen will, dann ist das eine Aufgabe. Und dann fahre ich auch gerne mal Auto und lasse die Bibel mir dann einfach vorlesen. Und dann habe ich glaube, 1. Korinther gelesen. 1. Korinther 1 bis 6 oder so habe ich geschafft. Und im Nachhinein dachte ich, Mann, da steckt so viel drinne. Und der Heilige Geist hat mich darauf hingewiesen. Ich hatte wirklich das Gefühl, mal Pause zu machen und den letzten Satz zu wiederholen und mich damit zu beschäftigen. Ich war so im Kopf, dass ich meinen Bibelleseplan halte, dass ich die Anzahl schaffe, dass ich nicht mich aufs Detail eingelassen habe. Genau das war der Moment, wo Bibellesen mein Götze war, wo ich einfach mich nicht damit beschäftigt habe, was mir der Heilige Geist sagen will, sondern wo ich ein Ziel verfolgt habe. Wo es mir nicht um Beziehung ging, sondern um ein Ziel, um eine Aufgabe. Heute Morgen hat Darina mir einen Satz aus dem Buch vorgelesen. Ist das, was du tust, motiviert durch Bedürfnis oder Bedürfnisse oder motiviert durch eine Beziehung? Und der Satz beschäftigt mich den ganzen Morgen, weil ich glaube, da bin ich noch lange nicht drin, das zu verstehen. Weil da steckt viel, viel mehr drin. Es ist da Offenbarung für nötig, um zu verstehen, was das wirklich heißt. Wie diene ich? Warum stehe ich heute hier oder nächste Woche im Lobpreis? Ist das aus einer Beziehung zu Jesus heraus? Oder ist das aus einem Bedürfnis heraus? Habe ich das Bedürfnis zu dienen, weil es tut mir gut? Ich meine, ihr kennt das an Weihnachten, es tut gut, jemandem anders was zu schenken. Man dient sich selber, wenn man anderen Gutes tut. Und ich glaube, da müssen wir lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, was er uns wirklich sagt. Andersherum, ich kenne Leute, wenn die eine Frage haben oder wenn die ein Thema beschäftigt, dann schlagen sie die Bibel auf und haben einen Bibelvers und das ist für sie das Reden Gottes. Ich habe das so oft probiert und es klappt nicht. Dann steht da, steh auf, du Fauler, und lerne von der Ameise. In einer völlig anderen Situation. Das ist bisher nicht so die Redensart, wie Gott oder wie der Heilige Geist zu mir redet. Aber genau diese Möglichkeiten gibt es. Und ich finde es wichtig, für jeden individuell zu gucken, was ist deine Art und Weise, wie du mit dem Heiligen Geist in Verbindung stehst, kommst und bleibst. Bist du da, dass du seine Stimme gut hören kannst und verstehst, wenn er dich auf was aufmerksam macht? Oder ist es wie bei mir beim Bibellesen im Auto oder vorlesen lassen, dass ich im Nachhinein kapiere, oh Mann, da hat der Heilige Geist geredet, ich habe aber nicht zugehört. Weil ich glaube, der Heilige Geist redet viel, bis hin zu immer, aber wir hören es nicht. Und das ist ein Training. Beschränken wir den Heiligen Geist und das Reden Gottes, das Wirken Gottes auf den Gottesdienst, auf die Kirche hier? Oder hat es Raum und Platz in unserem Alltag? Und hier finde ich wichtig, wir haben keinen Stress. Robert Henderson hat in seinem Buch gesagt, was wir brauchen, ist nicht unbedingt noch mehr Anstrengung. Wir brauchen nicht Anstrengungen, wie jetzt Gottes Stimme hören zu müssen und uns da im Kämmerlein einzuschließen und nichts zu tun, bis wir irgendein Schreien hören. Sondern wir brauchen nicht unbedingt noch mehr Anstrengung, sondern wir lernen, Geheimnisse zu entdecken. Anstrengung produziert Frustration, während eine Offenbarung von Geheimnissen Frucht hervorbringt. Also, Zeit mit dem Heiligen Geist wird Frucht hervorbringen und das können wir nicht produzieren. Die Geistesgaben sind ein Ausdruck unserer Beziehung mit Gott. Sie werden in uns wachsen und sie werden sich vervielfältigen. Wir können selber daran messen, wo stehen wir, wie ist unsere Beziehung zum Heiligen Geist oder mit Gott, darin, wie weit sind wir in den Geistesgaben entwickelt oder wie soll man sagen, wie viel erleben wir, wie viel haben wir Worte der Erkenntnis, die der Heilige Geist uns eingibt. Oder Prophetien, oder es gibt so viel. Und wir können uns selber daran messen, wie oder an welchem Punkt wir stehen. Wie war das bei der Schöpfungsgeschichte? Als Gott Adam und Eva schuf, wie hat er Zeit mit ihnen verbracht? Haben die einen Termin ausgemacht? So, die sollten bitte pünktlich kommen, eine Nummer ziehen am besten, Wartezeit mitbringen. Die Bibel sagt, Gott kam in den Garten. Er kam zu ihnen. So, und ich finde, das nimmt so richtig den Stress raus. Gott kommt zu uns. Es ist nicht unser Job, uns unter Druck zu setzen, von Konferenz zu Konferenz eilen, unseren Timer stellen. Nein, ich gehe bei 55 Minuten Bibel lesen, höre ich noch nicht auf, ich muss die 60 Minuten voll machen. Sondern Gott kommt zu uns. Als Jesus am Kreuz starb, ist der Vorhang am Allerheiligsten zerrissen. Ich habe lange, lange, lange schon den Gedanken gehabt, okay, der Vorhang ist zerrissen, das heißt, wir können ins Allerheiligste kommen, wir können zu Gott kommen. Seitdem die Stiftshütte bei Mose gebaut wurde, nach Gottes Vorstellung, über den Tempel Salomos war die Stiftshütte und das Allerheiligste war der Wohnort Gottes hier auf der Erde, Er kam, und es wurde in der Wüste beschrieben, er kam als Wolke auf die Stiftshütte und seine Gegenwart ließ sich dort nieder. Also als der Vorhang im Tempel zerrissen ist, ist mehr passiert, als nur, dass wir zu Jesus kommen können, sondern seine Gegenwart hat sich ausgebreitet. Sie ist nicht mehr im Allerheiligsten geblieben, sondern ist sie verteilt auf die ganze Welt. Jesus, Gott, der Heilige Geist, sie sind hier. Seine Gegenwart ist permanent hier. Und das, was wir eben im Lobpreis erlebt haben, wo wir die Gegenwart Gottes spüren, das reißt nie ab, das hört nie auf. Gott ist immer da und es bleibt bei uns. Amen. Und genau da, wo Gottes Gegenwart ist, wo wir uns mit seiner Gegenwart beschäftigen, wo wir uns darauf einlassen, da wird Offenbarung herrschen und dann wird Wahrheit kommen und dann wird Freiheit kommen. Wisst ihr noch, worum es geht? Es geht um Freiheit. Freiheit im Geist. Das ist so die Überschrift meiner Predigt heute. Es geht um Freiheit im Geist. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Und wovon frei? Die Bibel sagt, wir sind zur Freiheit berufen. Ja? Jesus sagt, ich habe euch frei gemacht. Das ist eine Formulierung, die nicht auf die Zukunft bezogen ist, sondern hier und jetzt. Wir sind frei. Und wovon sind wir frei? Von Sünde, aber noch viel mehr. Wir sind frei von Krankheit, wir sind frei von Angst, wir sind frei von Gebundenheit, von Flüchen. Und doch, vielleicht kennt das jemand, fühlt es sich manchmal nicht so an. Wir haben in unserem Leben doch manchmal Schwierigkeiten. Wir stellen fest, dass wir Bindungen haben oder gebunden sind, dass wir Abhängigkeiten haben. Und auch wir Christen brauchen manchmal Befreiung von dämonischen Belastungen. Das ist irgendwie auch real, obwohl wir gleichzeitig frei sind. Und ich hab mal ein Zitat gehört, die Errettung ist ein Moment, ist nur eine Entscheidung. Aber frei zu sein ist ein Prozess. Das heißt, wir entscheiden uns hier und heute für Jesus und wir sind errettet. Er vergibt uns und unser Leben ändert sich. Aber in Freiheit zu kommen, ist es ein Prozess. Und deshalb ist ein Leben im Geist einfach so nötig. Ein Beispiel dafür, es gibt eine interessante Methode zum Dressieren von Elefanten. Eine sogenannte Crush-Verfahren. Diese riesigen Tiere werden gefangen genommen und dann in einer Art Trainingskäfig oder in einen sehr eingeengten Raum, eine eingeengte Umgebung eingeschlossen oder eingesperrt und dann mit Seilen, gerne an die Füße, die wirklich gut befestigt sind, gefangen gehalten. Und die Elefanten kämpfen, sie wollen sich befreien und reißen so, dass sich das Seil richtig in ihr Fleisch schneidet und sie leiden darunter. Irgendwann kommt dann der Elefant zu dem Entschluss und sagt, okay, das bringt nichts. Ich komme hier nicht raus, ich verletze mich nur selber. Und wenn der Elefant das in seinem Kopf drin hat, kann man ihm das dicke, schwere Drahtseil abnehmen, man macht eine dünne Leine dran und Menschen gehen mit einem Elefanten an der Leine spazieren. Der Elefant rennt nicht weg, er reißt sich nicht los, weil in seinem Kopf diese Lüge steckt, er kann sich immer noch nicht frei reißen. Er ist gefangen. Und genau das ist das, was wir im Alltag erleben und das ist das, was der Teufel macht. Er lügt, er betrügt, er gibt uns eine Lüge in den Kopf und wir denken, wir sind gefangen. Wir denken, wir kommen nicht raus. Jesus hat uns frei gemacht. Wir sind nicht mehr gefangen. Und trotzdem glauben wir viel zu oft dieser Lüge, dass wir eben noch gefangen sind. Und das hält uns. Und deswegen ist die Freiheit, in die Freiheit zu kommen, ein langer oder ein Prozess, den wir gehen müssen. So, er muss nicht lang sein, nein. Wir haben den Heiligen Geist, der geht mit uns. Aber es ist ein Prozess. Und die Wahrheit ist, dass der Satan schon lange besiegt ist. Amen. Jesus braucht nicht mehr kämpfen. Er kommt und er siegt. Oder er hat gesiegt. So, was wir dabei machen müssen, ist uns damit zu beschäftigen und zu erkennen, in welchen Bereichen unseres Lebens das noch nicht angekommen ist. Aber es ist nicht, dass es geistig noch nicht angekommen ist, sondern es ist in unseren Köpfen noch nicht angekommen. Durch permanente Interagieren mit dem Heiligen Geist werden wir die Lügen des Satans erkennen. Wir werden erkennen, wo wir falsche Annahmen haben. Wir werden erkennen, wo Prägungen aus unserer Kindheit vielleicht nicht ganz richtig waren. Und wir werden erkennen, wo Sünde in unserem Leben ist. Die Sünde, wenn wir sündigen und in Sünde leben, gibt die Sünde dem Teufel ein regales Anrecht, uns gefangen zu halten. Und diese Sünde müssen wir ausräumen, damit die Freiheit kommen kann. Gott sagt, wenn ihr nicht vergebt werdet, kann auch ich nicht euch nicht vergeben. Es gibt dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Wenn wir nicht vergeben, kann auch Gott uns nicht vergeben. Das heißt, da ist eine klare Regel, eine geistliche Regel, dass wir, um frei zu werden, die Sünde aus der Welt schaffen müssen. Und dann können wir auch frei werden. Der Geist Gottes lernt uns zu erkennen, was Gott gefällt. Wir können einmal danach leben, nach Regeln, die wir uns aufstellen oder die wir Menschen für richtig halten. Das darf ich nicht. Oder wir können an den Punkt kommen zu sagen, Gott, was gefällt dir und was gefällt dir nicht? Ich rede hier noch nicht von Sünde, aber trotzdem ist es etwas, was mich dir nicht näher bringt, sondern vielleicht Zeit verschwendet. Und da können wir schon ansetzen und sagen, Gott, ich möchte das tun, was dir gefällt. So wie die Therese von Lisieux, die sagt, ich tue immer meinen Willen, weil mein Wille das ist, dass Gottes Wille geschieht. Sie ordnet sich dem komplett unter, weil sie eben auch erkennt, was Gott gefällt. Wir lernen durch den Heiligen Geist, ein heiliges Leben zu führen. Und in einem heiligen Leben liegt Vollmacht. In einem heiligen Leben liegt Vollmacht. Wenn wir Petrus und Johannes sehen, die am Tempel vorbeigehen und sagen, hey, Silber und Gold habe ich nicht, aber steh auf und sei gesund, ja, zu dem Bettler oder zu dem Lahmen. Und dann steht er auf und ist gesund. Da war eine Vollmacht mit denen. Eine Vollmacht, die Gott für uns, die Jesus für uns schon lange bereithält. Wir müssen sie aber ergreifen und dafür brauchen wir Erkenntnis und Offenbarung. Ich als Lehrling, ich war drittes Lehrjahr, habe ich einen Leiharbeiter mitgekriegt. Das waren erwachsene Männer, 40, 50 Jahre Leiharbeiter. Ich war ein 19-jähriger Lehrling. Ich bin zu Wocken gefahren, habe Werkzeuge gekauft, alles im Namen meines Chefs. Ich bin auf Baustelle gefahren, habe gearbeitet. Und das alles lief im Namen meines Arbeitgebers. Warum konnte ich das machen? Weil ich genau wusste, was sein Wille ist. Ich wusste genau, er hat mir gesagt, okay, fahr zu der Baustelle, erledige das. Dafür brauchst du das Werkzeug, fahr zu Wocken, kauf dir die Maschine. Und ich habe die Maschine nicht bezahlt. Ich habe es auf Rechnung vom Arbeitgeber gemacht. Das konnte ich machen, weil ich genau wusste, was sein Wille ist. Wenn wir Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen, werden wir genau wissen, im Detail, was ist der Wille Gottes. Und was will Jesus jetzt in diesem Moment, in dieser Situation? Und wenn wir danach beten, dann werden unsere Gebete erfüllt, und zwar alle, weil wir in seinem Willen handeln. Es gibt zwei Dinge, die wir tun müssen, wo wir nicht drum rumkommen. Wir müssen unser Leben Jesus geben und anerkennen, dass wir ohne ihn nichts können. Und ihn, genau, da gibt es keine Umwege drum. Wir müssen zum Kreuz kommen und unser Leben Jesus geben. Und das Zweite ist, wir müssen bereit sein, Zeit mit ihm zu verbringen. Wir müssen bereit sein, Zeit mit dem Heiligen Geist zu verbringen. Wie auch immer diese Zeit aussieht bei dir. Es ist die Bibel lesen, es ist Lobpreismusik anmachen und nichts zu tun, einfach nur zuzuhören. Es ist selber im Lobpreis stehen, Musik machen, singen. Ich glaube, das wird sich sowieso verändern, wenn ihr längere Zeit mit dem Heiligen Geist geht. Wir müssen aber diese Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen, um frei zu werden. Andere Methode gibt es nicht. Es gibt die Situation, die Wunder, wo Gott Walter Heidenreich aus einer Drogensucht so mit einem Moment befreit hat. Und trotzdem wird er sein ganzes Leben weiterarbeiten können und noch mehr in Freiheit reingehen können. Auch wenn es diese Wunder gibt, wo Leute von Süchten hier und jetzt sofort befreit werden. Gott hat keine Einschränkung. Aber um in der Freiheit zu wachsen, um das zu erkennen und in der Vollmacht zu wachsen, dass wir gehen können, dass wir wissen können, was spreche ich aus, was spreche ich nicht aus, wo ist Heilung genau jetzt dran und wo nicht. In dem Buch von John Eldridge, der schreibt, Gott will in der Regel zuerst das Herz heilen, bevor er die körperlichen Gebrechen heilt. Oder er nennt ein Beispiel von einer zerrütteten Ehe, wo er sagt, Gott hat erstmal die Seele der Partner, vom Mann und der Frau geheilt, bevor er ihre Ehe wieder hergestellt hat. Und das müssen wir wissen, und das wissen wir, indem wir Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen. Jesus hat schon lange den Preis bezahlt. Ja? Den Preis, den wir zahlen müssen, unsere Zeit, der ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus schon lange gemacht hat. Und Jesus sieht dich und sieht mich schon lange frei von Verletzungen, frei von Depressionen, frei von Enttäuschungen, von Gebundenheit, frei von dem Druck und Stress, den wir uns selber manchmal auferlegen. Jesus sieht, dass wir unsere Gebete erhört werden. Er sieht, dass wir in seinem Namen beten werden. Er lebt schon in der Ewigkeit. Und egal wie unterschiedlich diese Punkte sind, wo du und ich gerade stehen, jeder von uns ist an einem anderen Punkt. Und deswegen gibt es ja auch keinen Fünf-Schritte-Plan, so gehst du jetzt vor und dann lebst in der Vollmacht. Sondern der einzige Plan ist, du verbringst Zeit mit Gott. Das wird alles verändern. Amen. Sein Reich ist schon hier auf der Erde angebrochen. Wir dürfen darin leben, wir dürfen das erfahren. Viel, viel mehr als das, was wir gerade im Lobpreis erfahren haben. Und ich möchte euch einladen, dass ihr genau euch darauf einlasst. Das wird Veränderungen bringen für euch und euer Umfeld. Und das Reich Gottes, was theoretisch so weit weg ist, ist eigentlich schon lange unter uns. Und das werden wir greifen können und erleben können. Ich möchte gerne nochmal mit euch beten. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast, Jesus. Du hast den Preis bezahlt. Und wir sind frei. Und es ist so einfach, da weiter reinzukommen, wenn wir Zeit mit dir verbringen, wenn wir Dinge dir unterordnen, wenn wir unsere Freizeit dir unterordnen, unsere Gespräche, unsere Entscheidungen, die wir treffen, wenn wir uns die dir unterordnen, wenn wir immer unseren Willen tun, wenn unser Wille der ist, dass dein Wille geschehen wird. Hilf uns bitte zu erkennen, wo in unserem Alltag, wo in unserer Zeit du eingreifen möchtest, wo du Änderungen willst, wo du uns Stress rausnehmen willst. Rede du bitte zu uns. Oder anders, ich danke dir, dass du zu uns redest. Lass uns das bitte erkennen. Lass uns offene Ohren haben, offene Augen haben. In Offenbarung schreibst du so oft, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Wer Augen hört, der soll sehen. Und ich danke dir dafür, Jesus. Danke, dass du bei uns bist, dass du uns nie alleine lässt. Und dass es einfach schön sein kann und wird, mit dir zu gehen. Immer weiter. Danke, Vater. Amen.